Du, Tobi,
Ja.
hast du dich
Ja.
eigentlich schon auf die neueste Saison vorbereitet und dich voll ausgestattet?
Mache ich eigentlich jedes Jahr. Ist auch immer das Gleiche. Ich kaufe immer den gleichen Schuh, wenn es wieder nach draußen geht auf den Sand. Aber, und jetzt wundern sich unsere Hörer und Hörerinnen, was es hier gerade gibt, die Tennisproleten sind dieses Jahr ausgestattet worden mit einem neuen Schuh, den sie mal testen sollten. Nämlich von der Firma ASICS, die ist ja auch schon länger im Tennis aktiver aktiv. Ja? Und die haben uns ganz transparent und offen hier für euch, die haben uns den Solution Speed FF3 zum Testen geschickt. Und Heinrike, das habe ich schon getan. Du wirst es kaum glauben.
Doch, glaube ich, habe ich nämlich auch gemacht.
Da, aber deiner ist schöner, habe ich gesehen. Also. Geschmack ist natürlich individuell. Meiner ist orange und Koi-farben und deiner ist weiß, gell?
Ja, richtig gut für Sandplatz, wobei ich sagen muss, er lässt sich gut reinigen. Also für alle Hausfrauen und Hausmänner da draußen, das ist schon mal definitiv ein Pluspunkt.
Und tragen lässt es sich auch gut für mich, das sage ich ganz offen und ehrlich. Ich bin normalerweise treuer Träger einer amerikanischen Tennisschuhmarke, weil, und das hat einen ganz bestimmten Grund, weil ich relativ große Quadratlatschen habe, ja, und mir deswegen viele Tennisschuhe zu eng sind. Und das war auch mein größtes Bedenken, als ich diesen Schuh jetzt testen sollte und anprobieren sollte, dass mir danach die Füße wehtun. Und häufig heißt es ja, oh, die fallen schmaler aus und so. Keine Ahnung, ich muss sagen, jetzt dieser Schuh von ASICS Solution Speed FF3 sitzt gut, ja? Tut nirgendwo weh, hat nirgendwo gedrückt. Das ist für mich immer erstmal ein ganz, ganz großes, wichtiges Kriterium. Und da muss ich sagen, bin ich super zufrieden mit. Ich habe ihn jetzt schon 3, 4 Mal gespielt und das fühlt sich wirklich gut an, sodass ich mich jetzt auf weiteres Testen freue. Was ist dir wichtig?
Ich kann mich auch in die breite Füße-Kategorie einordnen. Als ich den Schuh bekam, hatte ich auch kurz zusammenzucken müssen, aber ich habe dasselbe Erlebnis wie du. Der ist unglaublich bequem, sehr schmal geschnitten optisch, aber auch meine Quadratlatsche passt rein. Und wirklich ein angenehmes Tragegefühl, sehr leicht, der ist wirklich sehr leicht. Und man muss den nicht so einbrechen. Also, ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Tennisschuhe
Ja.
sind ja oft so ein bisschen steif am Anfang. Das hat der überhaupt nicht. Du ziehst dir wirklich an und kannst sofort, wie es der Name sagt, Solution for Speed quasi, also eine Lösung für die Geschwindigkeit. Man kann sich wirklich sehr schön, sehr schnell sofort, exzellent über den Platz, bewegen.
Und jetzt weiß ich auch, warum ich gefühlt gleich viel, viel schneller war. Also, wir wären keine typischen Deutschen, wenn wir nicht auch übers Geld reden werden. Ich habe vorhin noch mal geguckt, je nachdem, wo ihr den Schuh kauft, ihr kennt die Plattform, habe ich noch mal gesehen, dass das immer wichtig für Deutsche, gell? Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auch. Ja? Also, guckt mal rein. ASICS Solution Speed FF3 gibt es in der Sandplatzvariante, aber natürlich auch als All-Court-Schuh für die, die ein anderes Sohlenmuster bevorzugen. Insofern viel Spaß, aber jetzt würde ich sagen, ab in den Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, die Sandplatzsaison ist jetzt so richtig eröffnet, zumindest schon mal bei den Herren, denn in Monte Carlo wird das erste Sandplatz-Masters des Jahres gespielt. Die Frauen, ja, die ziehen im Grunde in der nächsten Woche nach. Dann haben wir ja sogar auch auf deutschem Boden das erste WTA-Turnier des Jahres und parallel sogar auch noch das erste ATP-Turnier. Da werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Woche mehr drauf eingehen. Heute, ja, werden wir mal schauen, was es in den letzten Tagen so an Storys gab. Wir sind in voller Besetzung. Hallo Henrike.
Hi.
Und das bedeutet natürlich auch, dass Tobi mit dabei ist. Hallo Tobi.
Hi Daniel, hallo.
Ja, ich komme heute ein bisschen später hier rein und dann merke ich irgendwie, wir machen jetzt Werbung. Was ist denn da los?
Wir haben gedacht, wir brauchen neue Schuhwerk. Nein, also wenn ihr jetzt denkt, der Werbespot geht weiter, falsch, da liegt ihr falsch. Aber ich glaube, wir sollten es einmal einordnen für euch, warum ihr jetzt bei den Tennisproleten vorne dran Werbung hört. Henrike, du bist ja sozusagen zu uns als Stammmitglied vor einem, etwas mehr als einem Jahr fest dazugekommen. Und eine deiner ersten Fragen war auch immer, machen wir eigentlich Werbung? Kriegen wir eigentlich Geld dafür? Oder wie war das? Kann ich mich richtig erinnern?
Da hast du dich richtig erinnert. Denn ich dachte, naja, vielleicht kommt ja irgendwann mal was um die Ecke.
Und weit gefehlt.
Doch, es kam ja jetzt was um die Ecke. Aber natürlich hat mich das mal interessiert, wie wir das hier so im Podcast machen. Und da wurde mir dann mitgeteilt, und etwas, was ich auch gut vertreten kann, ist, dass wir grundsätzlich keine Werbung machen. Also wir wollen jetzt hier nicht Geld mit dem Podcast verdienen, aber dass wir schon, wenn mal Dinge uns angetragen werden, wo wir sagen, das wäre interessant, auch aus einer Sicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir uns dann auf bestimmte Sachen durchaus einlassen könnten und in diesem Falle jetzt mit der Werbung für ASICS, um es einfach mal zu sagen, wir kriegen dafür kein Geld, sondern die haben uns freundlicherweise die Schuhe zum Testen geschickt und das haben wir dann gemacht.
Ja, und das macht ja in dem Sinne genauso wie der Podcast auch Spaß. Und das ist im Grunde genommen das Stichwort. Wir tun das hier nach wie vor jetzt im fünften Jahr aus reinem Spaß an der Freude. Es ist ein rein privates Projekt. Wir tun das nicht, um irgendwie Geld zu verdienen. Nichtsdestotrotz gibt es immer mal wieder die ein oder andere Anfrage oder Möglichkeit. Und bisher haben wir es so gehalten, dass wenn wir irgendwo mal 30 Euro für irgendwas bekommen haben, wir es entweder investiert haben mal in ein ordentliches Mikro. Ich glaube, die Soundqualität ist ein bisschen besser geworden über die Jahre, ist trotzdem noch Potenzial nach oben. Oder wenn wir mit dem Andi Mies zusammen mal ein paar T-Shirts über unseren Webshop verkauft haben. Da kommen keine Reichtümer zustande, dann haben wir das gespendet an eine wohltätige Organisation. Warum labern wir euch jetzt hier so zu? Wir wollen das einfach nochmal rausstellen, wie der Podcast als solcher aufgestellt ist. Das heißt nicht, dass wir in Zukunft keine Werbung machen werden, aber wir wollen uns diese in gewisser Art und Weise auch Unabhängigkeit stets beibehalten, dass es einfach gewisse Themen gibt, wo wir sagen, da würden wir jetzt unsere Seele und vor allen Dingen unsere Freiheit, darüber auch kritisch zu berichten, nicht verkaufen wollten. Typisches Beispiel, ich meine, ihr seid mitten in der Zielgruppe als Hörerinnen und Hörer, ist das ganze Thema Sportwetten beispielsweise. Das wäre etwas, wo ich den Finger heben würde und sagen würde, boah, ey, stehe ich nicht so dahinter, und auch wenn die uns, keine Ahnung, Summe X geben würden, lass uns da nicht in Anführungsstrichen käuflich werden. Und auf der anderen Seite kann es aber durchaus auch mal passieren, dass einem einer ein ordentliches Angebot macht. Bisher ist es nicht um die Ecke gekommen. Und ich sage immer, für 30 Euro geben wir unsere semi-journalistische Freiheit nicht her. Das ist keine Kritik an sonst irgendwelchen anderen Podcasts, egal welcher Couleur, Sportart, Fachrichtung draußen. Aber wir haben gedacht, das ist einfach mal wichtig, das für euch nochmal einzuordnen. Insofern, Daniel, würde ich sagen, das war es dann schon für heute, oder hast du noch was?
Ja, da hast du, glaube ich, so ein bisschen schon den Punkt der Woche. Also vielleicht natürlich auch ein bisschen Glück, und vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass wir jetzt noch mal eine Woche haben, wo es ein bisschen ruhiger ist. Also so ein bisschen, ja, haben das die Voraussetzungen ja eigentlich auch schon gegeben. Wir haben jetzt mit Monte Carlo ein Masters-Turnier, wo die Tenniswelt draufschaut. Die Frauen pausieren, WTA kein Turnier, da stattdessen halt ITF-Woche, Billie Jean King Cup. Alle sind doch irgendwie unterwegs, aber jetzt auch erst hauptsächlich Richtung Wochenende. Ja, und so, Henrike, kommen wir mal zu einer Woche, wo wir zurückblicken und sagen können, ja, wir haben ein bisschen Tennis geschaut, Aber so die ganz große Meldung, wie wir sie in den letzten Wochen hatten, ich weiß nicht, ne, Halep-Rückkehr, Saudi-Arabien, wir hatten ja immer irgendwie was, die ist diese Woche mal ausgeblieben.
Ja, sofern du nicht die Tatsache, dass Stefanos Tsitsipas irgendwie sein Spiel wiedergefunden hat in Monte Carlo, vielleicht hat es die ganze Zeit da geparkt, als Meldung verkaufen möchtest, ist tatsächlich nicht viel passiert. Oder an mir ist die, weiß ich nicht, die Nachricht des Jahrtausends vorbeigegangen. Nö, ich habe einfach nur gutes Tennis genossen. Also es gab in Monte Carlo wirklich einige schöne Matches, die ich sehen konnte. Aber ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, da muss man jetzt 20 Jahre drüber reden.
Wobei, Henrike, da hast du schon einen Punkt. Und Daniel, wir haben ja in der Vergangenheit häufiger hier auch schon über Tsitsipas gesprochen und drüber nachgedacht, ob so langsam dann sein Stern, der doch relativ schnell aufgegangen ist, so in den zwei, drei Jahren vor Covid, ob der jetzt genauso schnell auch wieder sinkt. Das finde ich, da machst du schon einen Punkt, Henrike. Das ist schon erstaunlich, dass er, ich will noch nicht sagen, dass es sein Wohnzimmer ist. Also da gehören schon noch 4, 5 Siege dazu dort vor Ort. Aber insofern, das war eine sportliche, durchaus News der Woche, dass er da auch so stark und souverän durchs Feld zieht.
Daniel, ist dir jetzt auch aufgefallen?
Ja, also ich glaube, also wenn man jetzt wirklich, wir können uns das diese Woche ja mal erlauben, ne? So ein bisschen die News der Woche mal so definieren, weil die sich halt nicht von alleine definiert. Und ich glaube, rein aus sportlicher Sicht ist es wirklich die Geschichte, ja. Da hast du schon recht. Denn, also auch wenn man jetzt, finde ich, den Verlauf geguckt hat, Monte Carlo, ich fand jetzt nicht, dass es irgendwie so das eine Match auch gab, was überragt, wo man jetzt irgendwie mit aufmachen muss. Vielleicht ging das auch an mir vorbei. Als es zwischenzeitlich im zweiten Satz zwischen Zverev und Tsitsipas dann 5-5 stand, da habe ich kurz gedacht, okay, das wird jetzt das Match, wo wir quasi Ende des Jahres sagen, Mensch, das war herausragend, wie Zverev das noch gedreht hat. Aber sonst, ja, würde ich da eigentlich mitgehen.
Aber ist das nicht... Sorry?
Nee, ich wollte nur sagen, also das war ein richtig bodenständiges Tennisturnier, könnte man fast sagen.
Ja, und Boden ist eigentlich schon das Stichwort. Da wollte ich Henrike mal fragen, weil die ist, wie ich finde, da von uns dreien immer die Stärkste, das so einzuordnen. Ist nicht der Boden, ist nicht der Untergrund letzten Endes vielleicht auch ein Teil der Antwort darauf, warum Tsitsipas diese Woche jetzt so dann doch wieder stark spielt? Erlaubt Sand einem Spieler wie Tsitsipas und gerade mit seinen individuellen Stärken und Schwächen, erlaubt Sand ihm da nicht seine größte Schwäche, diese Rückhand, etwas stärker zu schützen und ja letzten Endes zu umlaufen und seine Stärke, die Vorhand, einzubringen? Denn auch wenn ich ihn live sehe, ich habe mir irgendwann mal den Spaß gemacht, mal in einem Match zu zählen, wie häufig er den Ball mit dem Rahmen trifft, wenn ihm jemand schnell in die Rückhand spielt. Ist das sicherlich ein Vorteil für ihn auf Sand, oder?
Ja, du hast es ja schon erwähnt. Sand ist einfach von allen Belägen der langsamste. Damit meint man einfach, dass du die meiste Zeit hast, dich zum Ball zu stellen. Und das ist natürlich gerade... Wenn du auf welcher Schlagseite auch immer vielleicht mehr Zeit brauchst, um dich gut hinzustellen. Und das ist ja ein bisschen das, was die Rahmentreffer dann auch auslöst, dass du dich eben nicht gut zum Ball stellst. Das kann er damit natürlich ein bisschen ausgleichen. Ich glaube, Tsitsipas hat Monte Carlo einmal oder zweimal gewonnen. Zweimal, glaube ich sogar. Müsste ich mal nachgucken. Also er fühlt sich da natürlich auch wohl. Das hilft auch immer. Aber ich würde auch sagen, dass natürlich der Belag vor Ort ihm da durchaus entgegenkommt. Du siehst es ja auch bei Rüd, ne? Ich meine, der ist ja auch wirklich das, was man noch so als klassischen Sandplatzspieler einordnen würde, weil sein Spielstil einfach extrem gut zu dem Belag passt. Und zack, Halbfinale, ne? Also ich denke schon, dass das zusammengehört in der Form.
Bin ich bei dir, Henrike. Also dann eben doch wieder der Zauber des Belagwechsels und das letzte Verbleiben von ein paar Spezialisten, in dem Fall Sandblatt-Spezialisten, wobei man bei Tsitsipas ja fairerweise auch sagen muss, hallo, der ist auch schon in Australien weit gekommen und dort herrschen durchaus andere Bedingungen als auf Sand. Aber noch eine andere Beobachtung, auch wenn die ganz großen News gefehlt haben, trotzdem, hier reden wir jetzt über eine Entwicklung bei Tsitsipas, die dann OH ist. Und eine andere Entwicklung, da wollte ich euch nochmal fragen, die ja fast schon normal ist, aber irgendwie dann doch besorgniserregend. Ich meine, der gute Carlos Alcaraz hat jetzt auch in Monte Carlo wieder erneut verletzungsbedingt rausziehen müssen. Inzwischen nimmt man das fast schon als Normalität hin, dass bei jedem dritten, vierten Turnier sein Körper an irgendeiner Stelle streikt. Oder bin ich da übersensibilisiert? Daniel, hast du schon eine Strichliste?
Nee, das noch nicht. Aber es stimmt, also die Auffälligkeit ist auf jeden Fall gegeben. Das habe ich auch gedacht. Ich weiß gar nicht, ob wir sogar hier auch schon mal drüber gesprochen haben, irgendwie vor ein paar Wochen. Ja, also ich weiß nicht, ob man das jetzt schon in irgendeine Relation setzen kann. Also ich glaube, erstmal kann man jetzt nur diese Theorie aufstellen, dass das auf jeden Fall auffällig ist und da irgendwie was sein könnte. Das kann natürlich trotzdem jetzt nur temporär sein. Vielleicht laboriert an irgendeiner Sache, was er nicht kommuniziert, aber wo er einfach seit Monaten schon mit zu tun hat, wo aber aus welchen Gründen auch immer klar ist, er muss deswegen jetzt nicht länger pausieren und macht es vielleicht deswegen auch nicht, weil das vielleicht sogar auch gar nichts ändern würde an der Heilungszeit. Oder sein Körper ist wirklich mit ein bisschen Pech ausgestattet, glaube ich, kann man dann immer sagen, für Tennisspieler. Und dass wir hier in irgendwie 3-4 Jahren sitzen und sagen auch, der sagt halt irgendwie alle 5-6 Wochen immer 2-3 Turniere ab, weil sein Körper für die Belastung eigentlich nicht gemacht ist. Würde ich jetzt noch nicht aufstellen, die Theorie, aber ist natürlich nicht unmöglich, dass wir da irgendwann drüber sprechen, ja.
Wird interessant sein zu sehen, ob so eine grundlegende Anfälligkeit da ist, denn ich finde jetzt im Vergleich zu, und der liegt ja nahe, ja, im Vergleich zu einem Rafael Nadal, der damals auf die Tour kam, auch als junger Spieler, auch mit einem damals eben signifikant anderen Stil, da war ja relativ schnell die Rede von, dass diese Art und Weise Tennis zu spielen der Körper nicht lange mitmachen wird. Da kamen dann zusätzlich noch individuelle Beeinträchtigungen in seiner grundlegenden Physis mit hinzu, die das erschwert haben. Bei Carlos Alcaraz würde ich jetzt aber sagen, vom Gesamtbild her, da würde ich eher sagen, also das ist mir jetzt nicht so auffällig wie bei Nadals Spielstil. Da würde man nur sagen, ja, vielleicht darf der nicht so häufig sprinten. Vielleicht darf er nicht so schnell rennen. Ich weiß nicht, ich finde ihn da eher grundsätzlich anfällig als in seiner gesamten Physis, weil es ist ja mal hier, mal da, mal ist es Adduktoren, mal ist es Bauchmuskel, dann ist es wieder der Arm. Henrike, kannst du Entwarnung geben? Bist du Sportmedizinerin?
Nee, bin ich nicht. Werde ich, glaube ich, auch nicht mehr werden. Würde ich mich auch nicht so aus dem Fenster lehnen. Das heißt, alles, was ich dazu sagen kann, ist auch nur auf Basis von dem, was ich so grundsätzlich weiß. Aber Carlos Alcaraz hat natürlich ein sehr physisches Spiel einfach. Seine Spielanlage ist extrem physisch. Ich meine, er kann alles, ne? Er kann auch schnippeln und all sowas. Aber ich glaube, grundsätzlich ist die Grundlage seines Spiels schon, dass er viel auch Kraft in seine Bälle legt. Und das kommt dann natürlich mit Konsequenzen. Und wenn man dann vielleicht, und das ist jetzt rein spekulativ, weil ich bin ja nicht in Carlos Alcaraz medizinische Daten eingeweiht, wenn man dann vielleicht grundsätzlich einen Körper hat, der etwas anfälliger ist für Nickeligkeiten, dann hat das natürlich in der Höhe der Belastung eine entsprechende Konsequenz. Weil der ist ja jetzt keiner, der ins Büro geht, wo es vielleicht nie auffallen würde, sondern jemand, der sich extremen und teilweise auch viel zu extremen Belastungen aussetzt. Weil wir wissen alle, dass Profisport nicht gesund für den Körper ist, egal was du machst. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das bei ihm vielleicht eine Geschichte wird, die wir immer wieder erleben. Aber wenn man natürlich auf seinem Niveau spielt, ist es wahrscheinlich am Ende für die Punkte auch egal oder für die Karriere egal. Der ist halt einfach so übertalentiert, dass er das wahrscheinlich wird ausgleichen können.
Ja. Ja, wir werden es beobachten. Das nächste Turnier steht ja schon an, Barcelona. Wir nehmen auf am Samstag. Samstagnachmittag ist da die Auslosung. Mal gucken, was es dort noch an Absagen gibt. Auch ein anderer Spanier, über den wir gerade eben kurz gesprochen haben, hat dort gemeldet. Bleibt spannend. Es bleibt aber auch noch spannend in Monte Carlo bis zum Schluss. Lieben Gruß übrigens raus an unsere liebe Hörerin Shanis, und diesmal habe ich es richtig. Die hat uns nämlich wieder ganz tolle Aufnahmen geschickt. Die ist wirklich auf vielen Turnieren, die war schon in Rotterdam. Ihr erinnert euch vielleicht an die Autos, die da auf dem Parkdeck ausgeraubt werden. Und diesmal war ja vielleicht ein bisschen untypisch für Monte Carlo, durchaus auch viel Regen. Das sah jetzt gar nicht so schick aus, was sie uns da geschickt hat. Wasserüberflutete Zugänge zu den öffentlichen Toiletten, 45 Minuten anstehen und. Ich muss sagen, tut mir extrem leid für sie, all dieweil ich in Monte Carlo vor Ort immer tolle Erlebnisse und auch immer das Glück von tollem Wetter hatte. Aber wenn das so inzwischen auch vom Organisatorischen da drumherum, das sah überhaupt nicht schön aus, die Menschenmassen, die sich da auf die Public Places sozusagen anstellen. Wenn auch dort der Zuspruch zwar groß ist, aber die Organisation drumherum zu wünschen übrig lässt, dann tut es mir total leid und hoffe, dass das ein einmaliger Ausrutscher ist dieses Jahr, weil ich kann nur sagen, wer wirklich mal um diese Osterzeit herum Tennis vor bezaubernder Kulisse sehen will und ja, wir haben es gesagt, tolle Matches sehen will, Monte Carlo einfach immer eine Reise wert, und man kann das, ich glaube auch darüber haben wir in den Anfängen unseres Podcasts gesprochen, auch auf ganz günstige oder günstigere Weise machen. Man muss gar nicht in diesen teuren Hochhäusern dort wohnen, sondern man bleibt einfach in Nizza, das sind 20 Minuten im Zug, und dort gibt es über diverse Buchungsplattformen auch immer noch günstige Unterkünfte. Also großer Tipp, da mal hinzufahren, und für die Shanis hoffen wir, dass sie trotzdem auch noch ein paar sonnige und schöne Tage hatte. Sonne, Daniel, ist ein gutes Stichwort, verbinde ich immer mit Brasilien. Ha!
Wahnsinnsübergang. Ja, genau, in Sao Paulo spielt das deutsche Billie Jean King Cup Team. Lohnt jetzt natürlich nicht irgendwie viel da über Eindrücke zu sprechen. Also es steht zum Zeitpunkt der Aufnahme 2-0 für Deutschland. Tatjana Maria und Laura Siegemund haben ihre Einzel gewonnen. Natürlich eine gute Basis. Angelique Kerber, viele haben sich ein bisschen gewundert, dass sie nur fürs Doppel angesetzt ist. Finde ich aber, können wir glaube ich nochmal kurz ein Wort drüber verlieren, eigentlich ja nachvollziehbar, weil Tatjana Maria ist aktuell sowieso die Nummer 1. Laura Siegemund hat, ich glaube, jetzt auch in Miami sogar im Einzel ganz gut gespielt zuletzt, sich da über Quali in die zweite Runde gespielt, dann in Kolumbien noch ein Viertelfinale erreicht. Von daher, also gerade auf Sand ist das, glaube ich, nachvollziehbar, dass da jetzt nicht Angelique Kerber zwangsläufig das Einzel spielt. Oder seht ihr das anders?
Naja, ich hatte kurz gezuckt und habe gedacht, aber die muss doch wegen Olympia, und dann fiel mir wieder ein, und bevor ich dann lang selber recherchiert habe, habe ich meine gute Freundin Henrike angerufen, und die hat es mir erklären können. Wie ist das mit Olympia?
Oh, Olympia ist kompliziert. Die ITF hat selber einen Text dazu rausgegeben, wo man sich über viele PDFs klicken muss, um das zu verstehen.
ITF muss man einmal kurz einordnen, also dieses Billie Jean King Ex-Fed Cup ist eine Veranstaltung der ITF.
Ja, ja, der Internationalen Tennis Federation.
Genau, und Olympia als separate Veranstaltung kooperiert aber auch mit der ITF und nicht mit der ATP und der WTA, oder?
Genau, weil die ITF im Prinzip der internationale Dachverband des Sportes ist.
Also des Tennissports.
Des Tennissports an sich, während die ATP und die WTA im Prinzip die Spielervereinigungen für die Herren und die Damen sind, die natürlich die Haupttouren ausrichten. Aber zum Beispiel auch die Grand Slams sind ja Veranstaltungen der ITF, die dann wiederum zwar mit ATP und WTA kooperieren, aber eigentlich ist es deren Baustelle. Und Olympia kooperiert natürlich immer mit den internationalen und nationalen Verbänden in der Sportart, in diesem Falle dann also ITF. Und die ITF hat ja dann auch so Regelungen, wie das mit der Qualifikation ist. Und normalerweise muss man ein bestimmtes Ranking haben, bestimmte andere Voraussetzungen erfüllen, aber eben auch bei den jeweiligen quasi Nationenwettbewerben, was ja dann in dem Falle der Davis Cup oder der Billie Jean King Cup ist, angetreten sein. Es sei denn, man ist wie Angelique Kerber eine Grand-Slam-Siegerin, beziehungsweise hat sich, und da weiß ich jetzt nicht, ob da ihre Silbermedaille eben mit reingerechnet wird, aber ich könnte es mir vorstellen, sich um den olympischen Sport oder die Sportart bei Olympia verdient gemacht. Insofern ist da wahrscheinlich für Angelique Kerber noch ein Hintertürchen offen, zumal das mit in die Mannschaft aufgenommen werden und einen Teil, also eine Begegnung beim Billie Jean King Cup oder beim Davis Cup mit dabei gewesen zu sein in der Mannschaft schon reicht, um es als gespielt in Anführungsstrichen zu zählen. Du musst also nicht tatsächlich ein Match gespielt haben, so wie ich das zumindest verstanden habe, sondern solange du in dieser Mannschaft dabei bist, die dann diese Begegnung austrägt, gilt das für dich als teilgenommen. Das ist sozusagen so ein bisschen die Fairness gegenüber sehr starken Nationen, wo bestimmte Spielerinnen und Spieler nie eine Chance hätten, ein Match zu spielen, weil es einfach zu viele Gute gibt und dass man dann sagt, okay, solange ihr dabei seid, ist das quasi, zählt das.
Ganz im Sinne des olympischen Geistes, dabei sein ist alles. Da muss selbst, ja, du musst nur Teil des Teams sein.
Ist doch eigentlich aber auch irgendwie wieder ein schöner Gedanke, oder? Weil vielleicht trägt man ja doch auch wirklich was mit seiner Anwesenheit dazu bei, dass man unterstützt, Trainingspartner ist. Gefällt mir eigentlich.
Oh ja, das tut es. Und das sind halt die Überbleibsel im Profisport von all dem, was irgendwann mal gestartet hat, als es noch nicht um ganz so viel Kohle ging. Aber okay, gut, also haben wir jetzt gelernt, sei Teil des Teams und dann kannst du auch bei Olympia dran teilnehmen. Abgesehen davon, Daniel, weil du das gerade sagtest, hat es mich jetzt auch nicht so gewundert, weil, wie du richtigerweise sagtest, Sand jetzt nicht der stärkste Belag für Angelique Kerber und gerade auch Tatjana Maria ist ja fast schon, tennistechnisch gesehen, gehört ja fast schon zu Südamerika dazu. Also das ist ja ihr Home Soil. Nicht, dass sie da wohnen würde, aber sie hat in den vergangenen Jahren ja dann doch auch in Bogotá war es, glaube ich, sogar zweimal gewonnen. Dieses Jahr ist ein bisschen früher da ausgeschieden, aber fühlt sich wohl da und hat das nochmal unterstrichen mit einer starken Leistung. Und insofern gucken wir mal, was da sonst noch so passiert. Das ist sowieso, wenn man so ein bisschen Zeit hat, abseits der großen Schlagzeilen, ganz witzig durch diese Ergebnislinien da beim Billie Jean King Cup durchzuscrollen. Und da bin ich irgendwie bei Neuseeland gegen irgendwas anderes gelandet. Was war denn das für eine Begegnung, Daniel? Hattest du vorhin gesagt, ziemlich abgefahren. Ach genau, Neuseeland gegen Indien. Und macht dann Spaß, weil ich weder Ankita Rainer noch Lulu Sun kenne. Und dann hast du mir noch eine nette Anekdote erzählt. Lulu Sun ist eigentlich gar nicht aus Neuseeland.
So rum. Sie ist, glaube ich, in Neuseeland geboren und spielte aber für die Schweiz. Da gab es, ich meine, das ist nämlich wirklich erst ein paar Wochen her, halt den Fall, das habe ich, glaube ich, auf einer Schweizer Seite gelesen, die steht 169 in der Welt, meine ich, also halt auch eigentlich ziemlich gut, ist noch sehr jung und ja, sie hat halt für die Schweiz gespielt, das macht sie jetzt halt nicht mehr, sondern spielt jetzt gerade in dieser Woche Billie Jean King Cup für Neuseeland. Ja, das hat wohl nicht allen gefallen unbedingt, aber sie hat halt einen Schweizer Pass und auch einen neuseeländischen Pass und von daher ist das dann natürlich möglich, dass sie die Nation wechseln kann auf ITF-Ebene. Also wenn man ihr WTA-Profil anklickt, dann steht da noch die Schweiz. Das kann sich aber natürlich ändern. Und auch da geht es natürlich darum, machen wir uns nichts vor, dass natürlich Olympia da auch so ein bisschen im Blickpunkt ist. Ne? Also sie spielt jetzt für Neuseeland und hat natürlich dadurch auch die Möglichkeit, über so einen Kontinentalquotenplatz bei den Olympischen Spielen zu starten. Was so als, ich glaube, aktuell wäre sie die drittbeste Schweizerin. Oder wie gesagt, sie hat ja die WTA-Flagge noch auf die Schweiz. Von daher ist sie, glaube ich, aktuell die drittbeste Schweizerin. Und da wäre es wahrscheinlich unwahrscheinlich, das haben wir, glaube ich, noch nie hintereinander gesagt, da wäre es unwahrscheinlich, dass sie bei Olympia teilnimmt. Und ich kann mir echt vorstellen, dass das, wo wir gerade von Olympia nämlich gesprochen haben, so ein bisschen der Hintergrund auch des ganzen Gedankenspiels war, warum man das macht. Gibt es halt auch immer mal wieder solche Geschichten. Also es ist gar nicht so selten im Tennis, dass auch überhaupt Spielerinnen oder Spieler auf der Tour unter einer anderen Flagge spielen, als dann halt im Davis Cup oder Billie Jean King Cup, weil es halt einfach zwei Verbände sind. Und du das klar trennen kannst, wenn du das möchtest. Und du aus deiner Sicht, aus welchen Gründen auch immer dir das so wünscht.
Okay, ja, wir haben das auch auf der Herrenseite in der Vergangenheit schon häufiger erlebt, dass es diesen Nationenwechsel gibt. Aber Lulu Sun werde ich jetzt genauer beobachten, habe gerade mal gesehen, die hat diese Woche also schon 3 Einzelsiege eingefahren. 22 Jahre alt, Linkshänderin. Ja, gucken wir mal, ob wir die in Paris wiedersehen. Nicht erst im Juli während der Olympischen Spiele, sondern vielleicht ja sogar schon zu Roland Garros. Im Moment ist er 169, wie du gesagt hast. Da ist ja noch Luft nach oben. Mal schauen. Und vor allen Dingen dann unter welcher Flagge. Lulu Sun oder Lulu Sun. Ich hoffe, wir haben es richtig ausgesprochen. Ja, Henrike, hast du noch was außer deiner neuen Tennisschuhe?
Nö, ich glaube, ich habe alles, zumindest was mir so aufgefallen ist. Die neuen Tennisschuhe muss ich für morgen schon mal rausstellen, weil da geht es wieder rauf auf die Piste, wollte ich schon sagen, rauf auf den Platz. Insofern kann ich eigentlich allen nur noch ein schönes Wochenende oder wann auch immer ihr das hört, einen schönen Tag wünschen.
Ja, und dann mache ich wie immer den Rausschmeißer. Wenn ihr zu den Themen, die wir heute besprochen haben, oder natürlich auch zum Thema, das wir noch nicht besprochen haben, etwas loswerden möchtet und sagt, hey, das müsst ihr mal thematisieren, schickt uns gerne eine Mail, kontakt@tennisproleten.de. Wenn euch das zu altertümlich ist, es geht natürlich auch Fax und Rauchzeichen, aber auch in den sozialen Netzwerken sind wir zu finden, Instagram, Facebook, Twitter, X, wo auch immer. Tobi hat uns überall irgendwann mal angemeldet, habe ich das Gefühl. Folgt uns da gerne, schreibt uns da gerne an und dann gehen wir mit euch auch natürlich immer gerne in den Austausch. Sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Dann schauen wir mal, ob wir dann wieder ein klar definiertes Thema haben, das wir im Podcast sofort diskutieren werden, weil das gegeben ist, oder ob wir auch wieder so ein bisschen auf die Suche gehen müssen. Wir werden sehen. Bis dann, macht's gut und tschüss.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom koi-farbenen ASICS Solution Speed FF3.
Viele Kaffees waren es heute schon. Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.